Sanssouci, der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sanssouci. Ich bin Iliana und ich bin heute zu einem Auswärtstermin im Neuen Garten. Wir werden über das Marmorpalais sprechen, über die Pflanzenhallen und über Schloss Cäcilienhof, denn das sind alles Orte, die wir bei unserer Tanzlust auf verschiedenen Bühnen bespielen, mit ganz verschiedener Musik, von Gypsy Swing über Kaffeehausmusik, klassische Bläser, Melodien. Ist wirklich einiges dabei, was auch sehr gut zum Ensemble passt. Und das Ganze wird einfach am 22.06., am 22. Juni, das ist ein Samstag, dann hier abends noch herrlich erleuchtet werden und mit den Orten, mit der Musik, mit der Stimmung, mit dem Licht einfach ein wundervolles Gesamtkunstwerk werden. Ich freue mich total drauf und bin gespannt, was ich jetzt erfahren werde. Ich sitze hier zu Gast heute im Neuen Garten in der Schlossküche, dem Büro von Matthias Simmich und Tina Czeninga. Und die beiden sind bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und zuständig für das Schlossmanagement.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, freut mich. Und ich glaube, wir machen uns dann am besten gleich auf den Weg. Und ich darf mit Ihnen heute das Marmorpalais angucken und ja, noch viele weitere schöne Orte.
Und ich würde vorschlagen, wir gehen gleich an einen ganz besonderen Ort, von dem wir aus starten können, weil wir einen ganz schönen Überblick bekommen über den Neuen Garten. Wir gehen mal aufs Dach des Marmorpalais und dann sehen wir uns gleich dort wieder.
Wow, was für eine Aussicht.
Ja,
super.
Wunderbarer Platz, oder?
Hier machen sie immer Mittagspause.
Wenn der Aufstieg nicht so schwierig wäre, könnte man hier immer Mittagspause machen. Ja, jetzt stehen wir hier auf dem Dach des Marmorpalais, dem Belvedere, also der schönen Aussicht. Und in der Tat ist es eine wunderbare Aussicht, wenn man sich durch die Dienerkammern, Zwischenetage und die steilen Treppe gekämpft hat. Denn von hier aus haben wir einen wunderbaren Überblick über den Heiligen See. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, wenn wir über das Wasser schauen vom Marmorpalais aus auf der gegenüberliegenden Seite, war zur Erbauungszeit Ende des 18. Jahrhunderts, standen dort keine Häuser, sondern Windmühlen. Und wir haben auch heute viel Wind, wie man hört und merkt. Und das hat also sehr gut funktioniert. Also es war eine idyllische Landschaft.
Bei unserer Tanzlust haben wir hier die Bläser der Kammerphilharmonie Potsdam auf einer Bühne. Und die spielen passenderweise auch klassische Musik, Mozart, Haydn, Menuette, also auch tanzbar. Hat Friedrich Wilhelm II. Hier auch privat irgendwie mal das Tanzbein geschwungen?
Ja, bei Friedrich Wilhelm II. Wissen wir ja, dass er auf jeden Fall ein sehr musikalischer Mensch gewesen ist. Also er hat selber gespielt, er hat Cello gespielt, auch recht virtuos. Die Frage, ob er das Tanzbein geschwungen hat, das ist die große Frage. Also ich ganz persönlich kann es mir kaum vorstellen. Er war ein recht stattlicher bis kräftig gebauter Mensch. Aber es gab bestimmt unglaublich schöne Festlichkeiten, bei denen getanzt wurde. Also Tanzen gehört zum höfischen Leben dazu. Das hat man gemacht. Das hat man vor allem hier im Sommerschloss, im Lustschlösschen gemacht. Und ich glaube auch, die Frau an seiner Seite, Wilhelmine, hat getanzt. Und auch die Hofgesellschaft, man hat hier getanzt. Und es haben bestimmt unglaublich schöne Sommerfeste hier im Neuen Garten stattgefunden.
Also wir werden, wenn wir gleich ins Schloss hineingehen, auch noch sehen, dass bis auf den Konzertsaal im Obergeschoss die Räume gar nicht so groß sind, um jetzt einen großen Hofball veranstalten zu können. Wir wissen, dass die eigentliche Intention Friedrich Wilhelms II. Gewesen ist, für den Schlossbau ein privates Refugium für sich zu schaffen und viele Jahre seines Lebens eben mit Wilhelmine Enke, seiner Mätresse, geliebten Gefährtin, die in der Zeit seiner Regierungszeit, seines Lebens, eigentlich einen Großteil seines Lebens begleitet hat. Und das war eher ein vertrauter, vielleicht auch ein bisschen versteckter, geheimerer Ort. Nichtsdestotrotz waren natürlich Gäste eingeladen und man hat sich hier auch amüsiert, aber es war oft etwas dezenter. Also mir ist bekannt von einer Fahrt, weil wir hier ja am Heiligen oder über dem Heiligen See stehen. Das ist kein Ball, aber ein sehr schönes Ereignis. Man kann von hier aus vom Dach bis zur Pfaueninsel schauen. Da konnte dann die kleine Gesellschaft hier am Marmorpalais die Treppen runtergehen in den Heiligen See. Da war die Anlegestelle, hineinsteigen und dann fuhr man eben zur Pfaueninsel hinüber. Ob da noch musiziert wurde im Hintergrund, das wissen wir nicht. Aber also von Wilhelmine ist das beschrieben, dass es ein wunderbares Ereignis war. Und ist kein Ball, aber immerhin ein schönes kleines Amüsement.
Ja, das klingt auf jeden Fall herrlich. Das würde ich ja wirklich auch gerne mal machen. Bei unserer Tanzlust haben wir keine Boote und können nicht zur Pfaueninsel rüber. Aber man kann tanzen am Marmorpalais bei dem wunderschönen Blick über den See. Und hier läuft auch was anderes tatsächlich, nämlich hier ist auch die Silent Disco. DJ Katjuscha wird auflegen. Das ist ein bisschen was anderes als Bläser, klassische Bläsermusik. Genau, das wird direkt neben diesem frühklassizistischen Bau sein. Und man sieht einfach toll auch die Pyramide. Was ist das da?
Genau, also hier auf dem nördlichen Parterre am Marmorpalais soll diese Silent Disco stattfinden. Keine Ruhestörung für die Nachbarn, die werden sich freuen. Und es sieht bestimmt sehr interessant aus, wenn alle sich bewegen und keiner etwas hört. Ja, und direkt im Umfeld vom Dach aus kann man das sehr schön sehen, ist eine Pyramide. Das war ein Eiskeller, der angelegt wurde, um Getränke und Speisen zu kühlen. Klar, vor der Elektrizität benötigte man eine Möglichkeit, auch etwas zu konservieren und haltbar zu machen.
Alles klar, interessant. Ne? Ist immer so ein Blickfang irgendwie im neuen Garten. Das sieht man wahrscheinlich auch von vielen verschiedenen Sichtachsen.
Genau, hier. Wir sind jetzt, um dem Wind zu entfliehen, mal in das kleine Türmchen in das Belvedere hineingegangen, weil es einfach eine Aussichtskuppel gewesen ist, die auch noch verziert ist. Und man hat von drinnen, also auch zu schlechterer Jahreszeit oder wenn es eben sehr stürmisch war, hier einen wunderbaren Rundumblick. Ja, genießt einfach alle Achsen, die wir hier sehen können, die wichtigsten zumindest. Und der neue Garten ist Ende des 18. Jahrhunderts für Friedrich Wilhelm II. Als Landschaftsgarten von Johann August Eisabeck angelegt worden. Es waren einzelne Grundstücksparzellen, die es hier gab bereits. Und es gab dort auch schon eine gewisse Bebauung. Diese Idylle ist dann aber von Menschenhand entstanden, geschaffen worden. Also durch die Bepflanzung sehr viele exotische, unterschiedliche Baumarten und Gehölzarten. Und teilweise ist eben sogar hier mit dem Bau des Marmorpalais in die Ufergestaltung eingegriffen worden. Und dann gibt es eine große Hauptallee, Hauptachse, die wir wunderbar als Eichenallee, ursprünglich eine Pappelallee, von den Hauptportalen sehen können, die auf das Schloss zuführt. Interessanterweise ist das Schloss aber nicht auf die Allee ausgerichtet, sondern man gelangt, wenn man dem vorgegebenen Weg folgt, auf die Seite des Schlosses, was eigentlich sehr unüblich ist und was bestimmt auch nochmal dafür spricht, dass es eben ein privater Ort ist und kein Ort der Repräsentation. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Marmorpalais sich verändert hat, baulich. Wo wir hier stehen, ist ein ganz anderer Bereich als die Flügel.
Genau, Friedrich Wilhelm II. Hatte das Marmorpalais als Hubus geplant und auch erstmal bauen lassen. Irgendwann stellte sich heraus, dass die Räume oder die Räumlichkeiten in der Anzahl einfach zu gering sind. Und dann wurden Seitenflügel geplant, im Rohbau ausgeführt, aber bis zum Lebensende Friedrich Wilhelms II. Nicht zu Ende gebaut. Also die waren innen halt noch im Rohbau. Und erst fast ein halbes Jahrhundert später, unter seinem Enkel Friedrich Wilhelm IV., dem großen Romantiker, wurden diese Seitenflügel dann ausgebaut. Also es gab Pläne, wie die aussehen sollten, an denen hat man sich orientiert. Aber es ist eben auch eine ganz gehörige Menge Mitte 19. Jahrhundert Klassizismus und eben auch diese Mischung der Stile aus der Zeit dann Mitte 19. Jahrhundert da drin verbaut.
Ja, spannend. Es geht mir auch immer so, dass ich zu wenig Platz zu Hause habe. Aber ich kann mir leider keine Flügel anbauen. Was gibt es noch? Also das Marmorpalais ist dieser eine Ort und es gibt diese Allee, über die haben wir gesprochen und auf den werden wir dann natürlich auch Lust wandeln, wenn es beleuchtet ist.
Also es gibt noch kleinere Gebäude. Da reden wir von den Parkarchitekturen, den sogenannten Staffagen. Also eigentlich eine Verschönerung der Parklandschaft, dass man, wenn man dort Lust wandelte, nicht immer nur Landschaft und Grün sah oder Wasser, sondern dass es auch noch Sichtbezugspunkte gab oder eben auch kleine Orte, die zum Verweilen einluden. Und wenn wir zur südlichen Spitze des neuen Gartens schauen, dann kann man dort ein kleines, ja, tempelartiges Gebäude fast erkennen im gotischen Stil. Das ist die gotische Bibliothek. Denn wenn wir im Marmorpalais uns umschauen, es gibt dort keinen Bibliotheksraum des Königs. Der war auch gar nicht vorgesehen, sondern all seine Bücher, um die 1000 Bücher, waren dort in der gotischen Bibliothek untergebracht. Und er konnte sie von seinem Arbeitszimmer aus sehen und hat dort also den Weg vielleicht auf sich genommen, um dann dort zu studieren oder sich in die Literatur zu vertiefen. Das ist ein schöner Bezugspunkt. Genau entgegengesetzt auf der anderen Seite sehen wir ein grünes, markantes Quergebäude, was nicht ganz so repräsentativ gestaltet ist. Das ist nämlich fürs Personal, für die Gärtner, für Dienerschaft gebaut worden und wird heute auch noch von Stiftungsmitarbeitern bewohnt. Dort sind Wohnungen untergebracht. Und wenn man dann so den Blick nach links schweifen lässt, kann man das hinter den Bäumen allerdings nicht sehen. Dort liegt ein zweites großes Schloss, zu dem wir uns ja auch noch begeben werden. Das ist das Schloss Sizilienhof, was aber viel später erst während des Ersten Weltkrieges errichtet wurde. Und das ist nicht so hoch, dass man das über die Bäume sehen könnte. Das war auch die Idee, dass es sich etwas versteckt, weil natürlich der Bezugspunkt aufs Marmorpalais ausgerichtet gewesen ist. Und das hätte den Garten so ein bisschen auf den Kopf gestellt, wenn man das Schloss zu groß gestaltet hätte.
Ja, von hier oben hat man dann auch einen ganz wunderbaren Blick auf die ehemalige Schlossküche. Die hat Friedrich Wilhelm II. In Form einer antiken Tempelanlage bauen lassen. Also wenn man von der Seeseite guckt oder auf der anderen Seite des Sees steht, dann sieht es so ein bisschen aus, als würden die Säulen des Tempels im Boden versinken und das ist beabsichtigt. Also es ist eine Schauruine und es gibt einen unterirdischen Gang zwischen der Küche und dem Schloss, sodass einfach der Transport von Speisen für die Dienerschaft wesentlich komfortabler ablaufen konnte, als wenn man hätte außen rumgehen müssen.
So, wir stehen hier gerade in einem der Gänge. Es gibt wahrscheinlich mehrere. Was passiert hier? Erzählen Sie mal.
Also am Abend jetzt, wenn das Fest im Neuen Garten ist, wird dieser Bereich hier zugänglich sein. Es gibt die Möglichkeit, sich die Räume selber anzuschauen. Und das sind eigentlich auch mit die imposantesten und schönsten Bereiche. Und es gibt dann Guides, die Sie fragen können, die auch immer etwas erzählen, dazu die Auskunft geben. Das ist dann natürlich auch schön beleuchtet. Wir haben hier schöne Kronleuchter und die ein ganz stimmungsvolles Licht geben werden. Und diesen Gang hier, das ist ein sogenannter Viertelkreisgang, der verbindet nämlich das Haupthaus, wie Tina Ceninga schon gesagt hatte, was ja erst entstanden ist und die Anbauten später hinzukamen. Und die musste man natürlich irgendwie innerhalb des Gebäudes zusammenbringen. Und dann ist architektonisch diese Lösung gewählt worden, in einem Viertelkreis einen Verbindungsgang zu schaffen, von dem aus man wunderbare Ausblicke nochmal in den Garten, in die Parterres, die schön bepflanzt sind und mit Brunnen verschönert hat. Und man sieht zum Beispiel auch wieder die Schlossküche von hier aus. Und dann kommt man, weil wir jetzt vom Südflügel aus dann hineingehen werden, in das Haupthaus mit den Privatzimmern, Bereichen des Königs.
Ja, wirklich ein sehr prächtiger Gang schon einfach, ne? Also diese leuchtend blau angestrichenen Decken, herrlich. Also Führungen sind am 22.06. auch möglich. Ab 18.30 Uhr geht das los und die letzte Führung startet 21.30 Uhr. Also wirklich lang.
Ja, hier sind wir jetzt im Vestibül. Das ist quasi der mittlere Raum des Hauses. Hier hat man Gäste empfangen. Hier sind die Gäste reingekommen. Man ist eigentlich geflasht gewesen. Ne? Man kommt hier rein, es ist ein ganzer Raum voller Marmor, Marmorfußböden. Man hat diese hohen Säulen. Man hat Licht von allen Seiten. Also es gibt auch dieses Oberlicht ganz nach oben bis ins Belvedere. Also man kann einmal durchgucken. Man hat sich schon erst einmal ein bisschen klein gefühlt, wenn man ins Schloss reinkam. Und dann ist man weiter geradeaus gegangen. Man guckt so Richtung Wasser. Und bevor man zum Wasser rauskommt, haben wir den Grottensaal. Das war der Speisesaal gewesen. Und
Sie hören vielleicht auch am Klang so. Der Grottensaal ist auch ein Raum, der einen Marmorfußboden hat, der Stuckmarmorwände hat. Also wenn es draußen richtig warm war, hier drinnen hatte man einen super schönen, angenehmen Raum. Ja, und dann klappern wir mal ein bisschen mit dem Schlüssel. Dann nehmen wir doch tatsächlich mal den unterirdischen Gang, der jetzt in diese Richtung vom Schloss in die Küche führt und natürlich umgekehrt. Durch diesen unterirdischen Gang haben die Diener damals die Speisen transportiert. Und das Besondere bei unserem unterirdischen Gang hier, es gibt so einen kleinen Knick, den man hier sieht. Der ist gebaut worden für den Wurzelstock eines Baumes, der hier überirdisch auf dem Südparterre des Marmorpalais steht. Da gibt es eine Robinie. Das war für Friedrich Wilhelm II., den Rosenkreuzer in der Preußenfamilie, im Prinzip ein heiliger Baum gewesen. Also für die Rosenkreuzer, für diesen Geheimbund, spielte die Robinie einfach eine große Rolle. Friedrich Wilhelm II. Wollte, dass dieser Baum stehen bleibt und hat kurzerhand seinen Tunnel um den Wurzelstock des Baumes drumherum bauen lassen.
Schön. Ja, die Robinie, die steht noch, oder?
Es gibt gerade eine Neupflanzung. Mhm. Die ist jetzt in diesem Jahr neu gepflanzt worden. Ein schon etwas älterer Baum. Also Sie können sich den anschauen, wenn Sie mal hier im Park sind.
Ich bin mir sicher, dass wir den auch beleuchten werden. Am 22.06. Ja, hier stehen wir jetzt in der Orangerie in der östlichen Pflanzenhalle und hier wird dann Kaffeehausmusik sein, nämlich von MusikerInnen des Salonorchesters Fräulein Carla. Und das ist einfach auch ein Raum, der ist weiß gestrichen und irgendwie im Vergleich ziemlich rustikal. Also wenn man jetzt vorher im Marmorpalais gewesen ist, wie wir gerade, dann kommt einem die Pflanzenhalle auf einmal ein bisschen dürftig vor, aber auch irgendwie charmant. Ich mag das gerne, dass man die Gebrauchsspuren irgendwie sieht.
Es ist ja auch, die Orangerie ist ein Funktionsgebäude. Das ist der Ursprung und der Grund für die Erbauung. Aber man will natürlich nicht als König rein funktionale Gebäude, die dann langweilig und mit einer schlichten Fassade versehen sind. Deswegen hat er Karl Gotthard Langhans den Architekten beauftragt, diese Halle zu verschönern und eine Funktion unterzubringen. Deswegen gibt es zwei Pflanzenhallen, die östliche und eine westliche. Und in der Mitte, das Herzstück, ist der wunderbare Palmensaal mit fantastischen Schnitzarbeiten, einem beeindruckenden Holzparkettboden. Und der heißt Palmensaal, weil Palmen sich zur Decke, zum Himmel recken. Es gab einen Ananas-Kronleuchter und wenn dieser Raum auch noch illuminiert gewesen ist, ist es eine wunderbare Atmosphäre, die wir vermuten können. Und dort wurde musiziert und wird immer wieder noch, auch während der Musikfestspiele, musiziert. Und die Pflanzenhallen sind aber auch bestuhlt, also auch hier kann man Platz nehmen. Und vielleicht verbirgt sich dann etwas im Fußboden, der sonst recht schlicht wirkt. Das ist aber doch erwähnenswert, nämlich eine Fußbodenheizung. Denn in den Pflanzenhallen standen Orangenbäumchen, Zitrusbäumchen und die mussten überwintern. Das ist eine sehr delikate, heikle Angelegenheit. Die brauchten Licht, aber auch Kühle, aber zu kalt darf es natürlich auch nicht sein. Und in den preußischen Wintern war es noch kalt und deswegen wurde eingeheizt mit einer Holzheizung und das ist von einem Seitengang passiert. Und hier gibt es Stahlplatten im Boden eingelassen, die gar nicht auffällig sind und darüber strömte dann die warme Luft über unterirdische Schächte nach oben und es gab eine Temperierung der Räume, dass also auch diese mediterranen Pflanzen den Winter in Preußen überstehen konnten.
Ja, interessant, aber die werden wir hoffentlich nicht brauchen. Im Ende Juni wird es warm genug sein. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Sizilienhof, vor dem weiteren Schloss und das ist schon eine imposante, trutzige, fast schon Fassade und wirklich ein dunkles, schweres Holztor. Also es ist einfach ein anderer Stil, ganz eindeutig, als das Marmorpalais.
Ja, wir sind durch einen englischen Landschaftsgarten gelaufen, als ob es so gedacht gewesen wäre, stehen wir hier vor einem Schloss im englischen Tudor-Stil. Im englischen Landhausstil. Tudor-Stil ist der Stil der englischen Renaissance, also benannt nach der Tudor-Dynastie in England. Und der Stil zeichnet sich dadurch aus, dass einmal diese Rundbögen so abgeflacht an den Toren und Eingängen zu sehen sind. Dann ist Fachwerk integriert und die Fenster haben alle eine Sandsteinleibung und sind, wenn sie noch erhalten sind oder restauriert werden konnten, als Bleiverglasung ausgeführt, weil man natürlich im 16. Jahrhundert noch keine durchgehenden großen Glasscheiben anfertigen konnte. Und damit es stimmig ist, wurde, als das Schloss erbaut wurde, auch dieses Detail berücksichtigt. Erbaut ist es während des Ersten Weltkrieges für Kronprinz Wilhelm, den ältesten Sohn des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Und seine Frau Cäcilie. Und sie ist die Namensgeberin des Schlosses, deswegen Cäcilienhof. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal durch das große, imposante Tor. Das ist natürlich ein Privileg, durch dieses Tor zu gehen, denn nur privilegierte Gäste, aber sonst insbesondere nur das Kronprinzenpaar durfte diesen Eingang benutzen. Das Tor war in der Nutzungszeit bis 1945, als die Familie hier gelebt hat, genauso verschlossen, wie es jetzt ist. Also der Zugang für unsere Besucherinnen und Besucher ist über die Seitenflügel und Gäste waren früher auch nicht über den Hauptteil, sind die ins Haus gekommen. Ja, und in dieser idyllischen Ruhe im Ehrenhof des Schlosses ist ein Gartendenkmal zu sehen, ein weltberühmter roter Stern, von den Sowjets gepflanzt für die Potsdamer Konferenz, das weltpolitisch bedeutsame Ereignis, was hier im Schloss Cäcilienhof stattgefunden hat. Die Sowjets waren Gastgeber und haben sich um die Ausstattung der Zimmer gekümmert im Sommer 1945. Und dazu gehörte eben auch ein Symbol, nämlich dieser rote Sowjetstern, allerdings damals noch mit Hortensien umrahmt. Jetzt kommt bald die Sommerbepflanzung. Es gibt immer eine Frühjahrsbepflanzung und eine Sommerbepflanzung. Dann werden rote Geranien dort hineingepflanzt. Das ist das beliebteste Fotomotiv des Hauses, kann man sagen, zusammen mit der großen Konferenzhalle.
Ja, es ist schon auch einfach ein krasser Gegensatz, ne? Dieser englische Stil, dieser ehrwürdige, altehrwürdige Stil irgendwie und dann so ein, ich möchte fast sagen, Sowjet-Kitsch dann da mittendrin. Aber es ist, auch das ist irgendwie historisch, oder? Das ist auch, das gehört einfach mit zur Geschichte dazu und ja, schon spannend, dass man das dann immer noch so wahrnehmen und sehen kann. Passend zum englischen Stil des Cäcilienhofs, des Schlosses, haben wir hier dann am Abend der Tanzlust englische Renaissance-Musik von der Capella della Torre und dann später am Abend tatsächlich auch noch Irish Folk von The Birken Tree. Also wir passen uns hier wirklich optimal ein in die landschaftlichen Gegebenheiten.
Das passt auch sehr gut. Modernere Musik, denn das ist das modernste Schloss der Hohenzollern, welches es gibt, weil es der letzte Schlossbau der Hohenzollern gewesen ist. Und deswegen gibt es hier auch wieder Haustechnik, genauso wie in der Orangerie, nämlich eine Heizung, die eingebaut wurde, die heute auch noch funktioniert. Natürlich mit modernen Heizkesseln. Aber das ist das einzige Schloss, was im Winter angenehm zu besichtigen ist, weil es nämlich temperiert ist. Also hier muss man nicht die Mäntel anlassen. Also man kann so eigentlich ganz gut durchs Haus gehen. Das Haus ist ganzjährig geöffnet, aber in diesem Jahr schließen wir zum 1. November, weil es Sanierungsarbeiten geben wird. Und erst 2027 ist das Haus wieder zu sehen. Also ist nicht nur das Sommerfest der Musikfestspiele ein Anlass, hierher zu kommen, sondern vielleicht auch, wenn man das Haus noch mal besichtigen und sehen möchte. Denn für gut 2,5 Jahre wird das nicht möglich sein.
Ja, na dann auf, würde ich sagen. Ja, jetzt stehen wir hier nochmal am Wasser, haben einen schönen Blick über die Wiese und auf den Jungfernsee und sind am Ende angekommen unseres Rundgangs. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Matthias Simmich und Tina Cheninga, dass sie mich hier rumgeführt haben und uns alle mitgenommen haben, wir ein bisschen hören konnten, ein bisschen Atmosphäre eingesammelt haben aus dem neuen Garten.
War uns eine Freude. Vielleicht sehen wir ja einige von den Zuhörern und Zuhörerinnen am 22. Und Musik und Licht und gutes Essen und Trinken sind immer ein Grund, vorbeizukommen.
Ja, hier ist nochmal die Eliana und ich habe heute noch einen weiteren Gast bezüglich unserer Tanzlust im Neuen Garten und das ist Katja Dietrich Kröck.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank, dass Sie Ihre Mittagspause für den Podcast opfern und mit mir sprechen möchten. Sie haben eine ganz besondere Aufgabe bei unserer Tanzlust. Sie sind nämlich DJ, Ihr Künstlername ist Katjuscha, und legen bei uns bei unserer Tanzlust im Neuen Garten auf am 22. Juni. Ja, erstmal zu Ihnen. Waren Sie schon immer DJen? Wie sind Sie dazu gekommen? Erzählen Sie doch.
Also schon immer nicht, aber doch schon wirklich jetzt inzwischen seit, ich glaube, 32 Jahren. Angefangen habe ich als Studentin damit, also wirklich so als Nebenjob wurde ich angesprochen, weil ich ein sehr, sehr großes Interesse und eine große Affinität zur Musik hatte. Und also damals war das vor allen Dingen so Indie- und Gitarrenmusik. Dann wurde ich angesprochen und habe das erste Mal damals im Lindenpark aufgelegt und dann regelmäßig im Waschhaus und insbesondere in den 90er Jahren wirklich auch als Resident-DJ und nicht nur dort, sondern eben auch in Berlin, Hamburg, Leipzig und so weiter. Und irgendwann war dann aber der Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, jetzt ist auch gut. Also das kam vor allen Dingen dann, als mein Kind geboren wurde, weil damit war dann klar, da ändert sich irgendwie das gesamte Leben und vor allen Dingen auch der Tagesrhythmus. Und dann habe ich aber nach so ein paar Jahren gemerkt, diese Leidenschaft ist ja immer noch da, habe natürlich inzwischen auch einen vollkommen anderen Job. Also ich arbeite im Wirtschaftsministerium und bin da unter anderem für die Kreativwirtschaft zuständig. Also durchaus immer noch auch am Thema, weil auch die Musikwirtschaft zählt da natürlich dazu. Aber mir fehlte halt dieses Auflegen und dann habe ich immer mal privat noch so ein paar Partys bespielt und alle dann so in meiner Generation sagten, oh, wir haben gar keine Orte mehr, wo wir tanzen gehen können und man merkte irgendwie, es funktioniert so, wir sind mit dieser Musik irgendwie, naja, jetzt alt zu sagen, ist ja fast so ein bisschen despektierlich, aber es ist ja eben auch so. Und dann kam uns gemeinsam mit dem Waschhaus die Idee, dass wir das wieder richtig auch in einem Club irgendwie machen. Und jetzt lege ich da regelmäßig nach wie vor auf, aber natürlich wirklich nur noch so zum Spaß.
Ja, aber schön, dass Sie das immer noch bei sich tragen, sozusagen, diese Leidenschaft und das auch machen können. Und gerade im Gegensatz zu Ihrem Job, das in der Kreativwirtschaft, das klingt natürlich spannend, aber Sie sind eigentlich ja auch so eine Potsdamer Kulturgröße, ne? Und verbinden das eigentlich in Ihrem Hobby als DJ und auch in Ihrem Job. Das ist ja schön.
Das stimmt, das geht gut ineinander. Mhm. Also das war ja, also ich war ja eben 20 Jahre oder knapp 20 Jahre in der Schiffbauergasse und das wird man auch nicht los, also im positivsten Sinne. Also ich bin auch sehr froh, dass ich da auch nach wie vor immer noch regelmäßig sein kann und dort auch immer noch in bestimmten Feldern, wie zum Beispiel im Förderkreis des Theaters, aktiv sein kann. Und ich glaube, sowas legt man nie ab, wenn man das einmal gemacht hat. Und umso mehr freue ich mich natürlich jetzt über dieses Angebot, dort vor dem Marmorpalais mit hoffentlich Blick auf den Heiligen See auflegen zu können. Weil man hat ja immer so ein paar Wunsch- oder Traumorte oder auch so Konstellationen, in denen man gerne auflegt. Also zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren nach einer Lesung von Daniel Kehlmann aufgelegt. Das ist dann schon immer noch mal so was ganz Besonderes. Und diesmal bei diesem Ort ist es, das ist für mich natürlich total grandios, weil wir wohnen dort um die Ecke. Wir gehen dort regelmäßig spazieren, also eine Zeit lang wirklich auch jeden Abend.
Schön.
Und es gibt ja kaum einen schöneren Ort als da diese Ecke mit dem Marmorpalais, mit dem Blick über den See.
Ja.
Und insofern, da freue ich mich total drauf.
Ja, also ich habe mir das auch vor Ort angeguckt und das ist wirklich direkt am See neben diesem klasse Bau des Marmorpalais eigentlich. Und also ich bin total gespannt, wie das auch zusammenkommt. Ne? Diese Musik, die man da hört in dieser Kulisse, wir strahlen das Ganze an, es wird ganz toll beleuchtet. Also ich freue mich total auf diesen hoffentlich lauen Sommerabend. Und wie gehen Sie da ran? Haben Sie eine Playlist oder vielleicht machen Sie das auch erst noch?
Also ich mache eigentlich vorher selten die festen Playlists, sondern mache das eben wirklich so ein bisschen abhängig davon, wie sind die Leute so drauf. Manche kennt man ja auch und weiß inzwischen auch, ach, das ist der, der hört das und das ganz gern. Ob mir das an dem Abend gelingt, weiß ich nicht, weil das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Klientel ist, als eben die Leute, die zu Club Color ins Waschhaus gehen. Aber das passiert, also natürlich habe ich eine grobe Idee und versuche aber schon, das dann vor Ort musikalisch so zu mischen, dass das irgendwie zu dem Abend und zu den Leuten passt. Aber diesmal ist es ja noch eine besondere Herausforderung. Es sind ja zwei Kanäle, weil das ist ja eine Silent Disco. Also, dass die Leute zwischen den Kanälen hin und her switchen können, wenn sie sagen, oh nee, das ist jetzt nicht mein Lied, ich guck mal, was daneben anläuft, dann können sie dazu weiter tanzen. Und da werde ich natürlich zumindest einen Kanal auf Sicherheit so ein bisschen vorproduzieren, weil das geht ja gar nicht parallel, dann zwei Kanäle, das würde mich wahrscheinlich überfordern. Das heißt, Einen werde ich vorproduzieren und einer passiert dann aber dort vor Ort. Und dann kann man da auch immer noch auf die Wünsche der Leute reagieren. Das mache ich eigentlich auch immer ganz gerne. Also wenn es nicht total abstrus und total weg von dem ist, was ich sonst so höre und auch auflege, dann bin ich da eigentlich nicht mal undankbar, weil man dann eben manchmal doch nochmal einen guten Hinweis bekommt und dann funktioniert das auch ganz gut.
Ja, und dieser Hinweis steuert manchmal, könnte ich mir vorstellen, auch in eine ganz andere Richtung wieder und dann ist alles offen eigentlich, oder?
Genau, also ich gucke dann schon immer, also wenn das dann Dinge sind, die so in eine ganz andere Richtung gehen, dann sage ich den Leuten, ja, kann ich machen, aber müsst ihr euch jetzt ein bisschen gedulden, passt jetzt gerade nicht. Und meistens ist das dann auch okay. Mhm. Aber ja, in der Regel bin ich da doch ganz dankbar.
Ja, ja, schön. Und stilistisch gesehen, was für Musik schwebt Ihnen da vor? Haben Sie da schon Gedanken oder?
Also es ist ja nun angekündigt mit von Walzer bis Elektro.
Ja,
insofern,
sehr
weites Feld. Genau, da ist irgendwie alles und nichts möglich. Also es wird schon, also natürlich tanzbar, also ich vermute, es wird so ein Spektrum sein von Soul, so ein paar Elektro-Klassiker, die aber eben auch so eine, also was weiß ich, Propeller-Hits und Shirley Bassey ist da ja so ein Klassiker, was so auch alt und neu verbindet. Ich werde natürlich auch den einen oder anderen Walzer tatsächlich heraussuchen, aber dann eben jetzt nicht irgendwie Strauss, sondern dann eben auch so modernere Varianten. Ja, also im Wesentlichen Klassiker, die sich aber so jenseits des Mainstream bewegen, wobei das natürlich auch irgendwie ein weiter Begriff ist. Also heutzutage ist ja fast alles Mainstream. Ja, also ich lasse mich da, glaube ich, wirklich an dem Abend inspirieren und guck mal. Also auf jeden Fall wird es, glaube ich, sehr bunt. Was ich schon mal ausschließen kann, sind wahrscheinlich Schlager. Also wenn das jetzt jemand hört, der da unbedingt zu einer Schlagernacht wollte, das dürfte schwierig werden. Aber ansonsten ist das relativ breit und offen.
Ja, und bei so einer Silent Disco, wo die Leute Kopfhörer aufhaben und rumtanzen, haben Sie da schon mal aufgelegt? Haben Sie das schon mal gesehen, beobachtet als DJ? Oder?
Also wir hatten mal einen Abend, wo ein normaler DJ-Abend zu Silent Disco dann überging, aus aus Schutzgründen, also Lärmschutzgründen. Und selber habe ich das aber noch nicht gemacht, eben nur dann zugesehen. Und ich finde das ja immer hochgradig amüsant, weil, also nicht nur, weil ja diese Kopfhörer auch so farbig blinken und das irgendwie so doch sehr lustig ist zu beobachten, wie die Leute dann mit diesen Kopfhörern zu unterschiedlichen Songs tanzen. Also zum Teil ja wirklich, wenn einer auf dem einen Kanal ist und der andere auf dem anderen, dann tanzen die ja eben auch gegensätzlich. Und trotzdem kann man aber die Songs zum Teil erkennen, wenn sie dann eben gemeinschaftlich mitsingen. Und das hat natürlich, also es ist so Stummfilm und man kann die Musik trotzdem erahnen. Mhm. Also ich finde das immer sehr amüsant, habe es aber selber auch noch nie gemacht. Also weder aufgelegt noch als Publikum, habe es immer nur beobachtet und mich gut dabei amüsiert.
Ja, das kann man ja auch machen, wenn man gar nicht das Bedürfnis hat zu tanzen, dann steht man einfach an der Seite und amüsiert sich über die Leute, die da irgendwie versuchen, witzig rumzuwackeln.
Genau.
Ja, ich habe das auch noch nie gemacht, Silent Disco. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Das war es auch schon mit Katja Dietrich-Kröck. Ich freue mich, dass Sie da waren und sie ist eben DJ Katjuscha und legt bei unserer Tanzlust auf als Potsdamer Größe eigentlich im Musikbereich und in der Kreativwirtschaft. Ab 18.30 Uhr ist Einlass und relativ bald dann legt DJ Katjuscha auch auf und spielt dann die ganze Zeit. Also wenn mal Konzertpause ist an einer der vielen Bühnen im Neuen Garten, dann geht's einfach bei ihr vorbei und ans Marmorpalais tanzen.
Sanssouci ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Redaktion Carsten Hinrichs. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.